Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir haben heute wie immer zwei Alben für euch dabei, ein philosophisches Thema und für alle, die uns im Internet hören, dann werden wir noch ein Bier verkosten. Wir hören zuerst eine Einspielung von Sergei Prokofjews Klavierkonzert Nummer 3 und weiteren Werken durch die britische Pianistin Isata Kenne-Mason und das Philharmonia Orchestra. Danach wird es ein bisschen poppiger mit dem neuen Album Nothing's About to Happen to Me der japanisch-amerikanischen Indie-Ikone Mitski. Wenn wir philosophisch werden, dann geht es heute um die Ethik des Schweigens. Und wir trinken, verkosten für euch ein Lager, heute nämlich das Odenwälder Landbier der Privatbrauerei Schmucker. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der beginnt flux mit all diesen ganzen Sachen, die ich jetzt zu erzählen habe. Denn das ist natürlich immer ein bisschen mehr, wenn wir über Klassik reden. Da sind ja immer viele, viele Menschen dabei. Und dann fangen wir doch gleich mal mit der Pianistin an für diesen ganzen Kram. Wir hören ja nämlich das Album von Isata Kenne-Mason und dem Philharmonica Orchestra und Ryan Bancroft. Und die spielen Sachen von Prokofjew. So, fangen wir mal mit Isata Kenne-Mason an. Das ist eine britische Pianistin. Und die ist eigentlich bekannt für ihr klassisch-romantisches Repertoire. Ihr Debütalbum Romance, The Piano Music of Clara Schumann erreichte 2019 Platz 1 der britischen Klassikcharts. Das ist doch schon mal was. Sie studierte an der Royal Academy of Music in London, gefördert durch den Elton John Scholarship Fund. Na, immerhin. Mit dem sie übrigens auch schon auftrat. 2021 erhielt sie den Leonard Bernstein Award des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Sie ist als Solistin mit renommierten Orchestern weltweit tätig. Ihre Alben umfassen Werke von, wie schon gesagt, Clara Schumann, Chopin, Brahms und natürlich Prokofjew und zuletzt Fanny und Felix Mendelssohn. Dann haben wir es zu tun mit Ryan Bancroft. Das ist der Chefdirigent des BBC National Orchestra of Wales. Und zwei Jahre später übernahm er dann auch noch zusätzlich die Position beim Royal Stockholm Philharmonic Orchestra. Seit Beginn der Saison 2021-22 amtiert er zudem als Artist in Association bei der Tapiola Sinfonietta. Und er dirigiert in diesem Fall eben das Philharmonia Orchestra. Das ist ein Sinfonieorchester, ebenfalls mit Sitz in London, gegründet 1945. Es ist das Residenzorchester in der Royal Festival Hall. Seit 2021 ist Santo Matthias Rovali Chefdirigent, der das Orchester international und bei Aufnahmen normalerweise leitet, eben diesmal nicht, aber normalerweise schon. Das sind diejenigen, die hier unseren guten Prokofjew interpretieren. Er selber lebte in der Zeit von 1891 bis 1953, war überraschenderweise eigentlich ganz unbedeutender Komponist und Pianist, der als einer der wichtigsten Vertreter der Moderne gilt. Und das zu Recht. Also 20. Jahrhundert ohne Prokofjew gar nicht denkbar. Weltbekannt wurde natürlich durch sein musikalisches Märchen Peter und der Wolf. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Damals war das in der Schule absolutes Standardwerk, was man im Musikunterricht einfach durchgenommen hat.
Das haben wir auch gemacht, ja. Maßgeblich.
Ja, wir auch. Ganz wunderbar. Ich finde es bis heute toll. Ich habe auch natürlich im Hinblick auf diese Sendung ganz viel Prokofjew gehört. Unter anderem auch Peter und der Wolf mit der Staatskapelle Dresden. Ganz großartig. Naja, es gibt das Ballett Romeo und Julia. Da kennt man auch einige Sachen davon. Und natürlich zahlreiche Sinfonien und Opern und eben auch Klavierkonzerte. Sein Stil zeichnet sich durch Innovation, Dissonanzen und aber auch lyrische Elemente aus. Da kommen wir aber noch drauf innerhalb dieser Sendung oder dieses Reviews. Unter anderem gibt es auf diesem Album, und das ist wahrscheinlich auch das hauptsächliche Stück auf diesem Album, das Klavierkonzert Nummer 3, Opus 26 in C-Dur. Das hat er in den Jahren von 1917 bis 1921 komponiert. Es gilt als sein populärstes Klavierkonzert. Es zeichnet sich durch virtuosen Klavierstil, brillanten Orchesterklang und eine Mischung aus lyrischen und motorisch-rhythmischen Abschnitten aus, also wie so oft bei ihm. Uraufgeführt wurde es in Chicago 1921, und zwar am 18. Dezember mit Prokofjew selber am Klavier und Frederick Stock als Dirigent. Ja, und dann finden wir unter anderem auch noch Romeo und Julia, das hatte ich ja auch schon erwähnt auf diesem Album. Das ist Opus 64, das ist ein Ballett eigentlich, das auf William Shakespeares gleichnamiger Tragödie basiert, wurde 1935 bis 36 komponiert und nach etlichen Schwierigkeiten dann 1938 uraufgeführt. Und zwar am 30. Dezember das Ganze in Brünn, im heutigen Tschechien. So, und nach so viel Gequatsche. So, nun aber. Jenny.
Prokofjew. Eine Menge Infos. Ja, Prokofjew. Ja, wir haben hier ja natürlich mit einer sehr modernen Interpretation zu tun, was mir grundsätzlich immer erstmal Spaß macht. Die ist sehr, sehr energiegeladen, muss ich sagen. Das war das Erste, was direkt auffällt. Sehr energiegeladen und sehr, ich hätte schon fast gesagt, drahtig. Aber gut, wer will gerne mehr so ein Wort zu einem. Es ist einfach teilweise sogar richtig hart, wie Kenan Mason hier das Klavier spielt. Das wäre auch so ein bisschen mein einziger Kritikpunkt, weil ich glaube, das passt toll zu den Stücken, aber es hat mich immer wieder irgendwie ein bisschen, da waren Ecken und Kanten drin, wo ich dachte, huiuiui, hier geht's aber zu. Schön ist aber auch der Dialog immer zwischen Klavier und Orchester, wodurch eine große Dynamik entsteht, wodurch auch eine große Tiefe zwischendurch entsteht. Das hat viel Spaß gemacht. Und nicht nur die Dynamik innerhalb, also zwischen den Instrumenten, sondern auch die Dynamik zwischen dieser, ja, wie ich schon gesagt habe, dieser sehr, sehr harten, irgendwie unerbittlichen Spielweise teilweise, die zu dem Stück dann gehört, aber auch diesen sehr verträumten Passagen, mit denen das dann manchmal in manchen Stücken abwechselt. Hat viel Spaß gemacht, war manchmal etwas anstrengend zu hören, man muss sich reinhören, weil es ist dadurch halt total unbequem manchmal. Und ich glaube, das liegt sowohl an der Komposition als auch an der Interpretation. Insofern passt es gut zusammen. Es wirkte, als ob jemand Prokofjew sehr ernst nimmt. Nicht beschönigt im Sinne von irgendwie nochmal einen Klotz Butter oben drüber streicht, sondern im Gegenteil wirklich sehr genau damit umgeht, an welchen Stellen, in welchem Stück, welche Emotion oder welche Atmosphäre gerade da wirklich den Schwerpunkt bildet. Deswegen ist es so vielfältig und deshalb kann ich auch eigentlich nur schwärmen von diesem Album.
Spannend. Weil wenn du das als hart empfindest, dann hast du noch nicht die gehört, die es wirklich hart spielen.
Okay.
Aber gut. Ja. Also eigentlich, bevor das Klavierkonzert ja kommt, haben wir erstmal die Toccata Opus 11 und schon die ersten Töne auf diesem Album machen klar, was hier los ist. Ja. Es geht sofort zur Sache. Punkt 1, Prokofjew ist ein Komponist des 20. Jahrhunderts, aber sowas von. Und Punkt 2, die Produktion ist hervorragend. Sie ist räumlich und dennoch sehr nah. Sie ist dicht, könnte man sagen. Und dass er auch anders kann, das zeigt dann das zweite Stück, das Prelude Opus 12 aus 10 Stücke für Klavier. Das ist fast schon zärtlich, dieses Stück. Das ist dann schon fast ein bisschen Debussy. Aber es bleibt natürlich immer Prokofjew. Und genau so spielt Isata Kenny Mason das dann auch. Nämlich kraftvoll, wenn es drauf ankommt und lyrisch, wenn es angemessen ist. Und so starten wir dann in das eigentliche Hauptstück dieses Albums, nämlich in das dritte Klavierkonzert in C-Dur Opus 26. Und auch hier wechseln sich natürlich die lyrischen und die kraftvollen, energetischen Passagen ab. Prokofjew hat es schon immer verstanden, die Menschen bei der Stange zu halten, indem er zur Spannung und den atmosphärischen Passagen, diesen harten Passagen, auch immer wieder schöne Melodien hinzufügt und die HörerInnen damit immer wieder so ein bisschen besänftigt. Bevor er dann natürlich wieder loslegt. Und so ist es dann eben auch hier. Er war schon immer ein Meister der unterschiedlichen Dynamiken und der erzählenden Stücke. Weil hier werden nicht nur Noten gespielt, hier wird ein bisschen mehr als das gemacht. Hier wird etwas erzählt. Das ist ja nicht untypisch fürs 20. Jahrhundert. Das ist ja nicht so wie früher im 19. Jahrhundert, wo es so ein bisschen dahin, naja, wo Noten aneinandergereiht wurden aus Gründen von, das ist halt die Sonatenform, so, und das ist ganz wunderbar und da gibt es ganz tolle Stücke. Hier wird durchaus etwas erzählt. Und wenn man nicht ganz unmusikalisch ist, dann hört man, wo sich Herr John Williams immer mal wieder hat inspirieren lassen. Also der von Star Wars. Ne? Ja. Also Obi Prokofjew hat John Williams viel gelehrt. Wollen wir mal so sagen.
Ne? Aber er hat noch viel zu lernen. Okay.
Und wie, ja. Und gerade schon die erwähnten Unterschiede der Dynamik und der Stile sind es, die Musik von Prokofjew so ausmachen. Und die werden schön herausgestellt, ohne dabei überzuperformen. Denn dazu neigen einige PianistInnen natürlich immer. Das macht aber Isata Kenny Mason Gott sei Dank nicht. Sie bleibt bei der Sache. Sehr gut. Und das gilt auch für dieses Orchester. Also sie hat die Musik von Prokofjew schlicht verstanden und es so gespielt, wie er sich das alles vorgestellt hat. Woher weiß ich das? Ich habe im Hinblick auf diese Aufnahme Prokofjew selbst das Konzert spielen hören. Und ich halte fest, es gibt sehr gute Prokofjew-Aufnahmen, auch was die Klavierkonzerte angeht. Da gibt es dann Jean Firm Bavouzé, da gibt es Boris Berman, da gibt es Wladimir Ashkenazy und natürlich Mate Agerich, um nur einige zu nennen. Dieses hier ist dem Spiel von Prokofjew selber viel näher als all die gerade genannten. Er spielt nämlich auch eher leicht und locker und nicht wie ein Berserker. Also ich habe das ganz anders empfunden als du.
Lustig. Ja, ich habe jetzt wirklich zu wenig Prokofjew gehört.
Vielleicht, ja. Also man höre sich mal an, wie er Stücke von Rachmaninow spielt, den er sehr schätzte. Also die schätzen sich. Die haben ihre Stücke gegenseitig gespielt. Und wenn er Rachmaninow gespielt hat, dann hat er den viel lyrischer gespielt, als Rachmaninow seine Stücke spielte. Der seine Stücke viel eckiger und kantiger gespielt hat. Also das hier ist wirklich eine verdammt gute Interpretation vom Klavierkonzert Nummer 3. Und auch die anderen Sachen, die auf diesem Album zu hören sind, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag, dass sie sich nicht davon tragen lässt. Sie spielt ihn eben nicht so wie viele andere, sondern so wie Prokofjew selber sich spielte, sozusagen, seine Stücke spielte, nicht? Und was kann man mehr wollen? Also, wenn man dem nahe kommt, dann ist man ja schon auf einem guten Weg eigentlich. Also ich mag das zumindest sehr. Das Orchester ist toll, die Produktion ist herausragend, Herr Martinsen ist glücklich. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Dieses Album ist mit all den ganzen Sachen, die ich gerade schon erwähnt habe, im Jahre 2026 erschienen und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Janu, das muss rennen.
Ja, dem schließe ich mich natürlich unumwunden an. Auch ich bewerte dieses Album mit rennt. Das heißt, wir haben gehört, das Album Prokofjew, englisch geschrieben in dem Fall, also mit F-I-E-V am Ende. Das Ganze wurde gespielt von Isata Kenny Mason. Das Philharmonia Orchestra war beim Klavierkonzert Nummer 3 dabei, genauso wie Ryan Bancroft. Und es gab ein Rent von Jenny und ein Rent von mir.
Damit kommen wir zu einer etwas anderen Atmosphäre der Musik. Wir kommen zu Mitski. Mitski ist übrigens ihr Vorname, der Vorname der Künstlerin. Sie heißt bürgerlich Mitski Miyawaki. Und Mitskis Lebensweg ist sehr geprägt von einer tiefgreifenden geografischen und kulturellen Rastlosigkeit. Also sie hat sowohl künstlerisch als auch biografisch sehr, sehr viele unterschiedliche Orte und Erfahrungen machen dürfen. Geboren in Japan als Tochter einer japanischen Mutter und eines US-amerikanischen Vaters, der damals für das Außenministerium arbeitete, ist sie in über 13 verschiedenen Ländern aufgewachsen. Also das gibt einem definitiv Perspektive, darunter die Türkei, China, Malaysia und die Tschechische Republik. Das prägt natürlich und diese Erfahrung des permanenten Außenseiterseins, diese Suche nach Zugehörigkeit, die spiegelt sich in ihrer Musik sehr oft wieder. Dieses Gefühl von Entfremdung ist ihr nicht fremd. Ja. Das drückt sie immer wieder aus und nach ihrem Musikstudium an der Sony Purchase Conservatory, wo sie ihre ersten Alben noch in Eigenregie veröffentlichte, gelang ihr dann mit dem Album Bury Me at Makeout Creek von 2014 der internationale Durchbruch. Seitdem gilt sie als eine der Chronistinnen emotionaler Isolation. Sie ist unterwegs in den Bereichen von Indie-Rock bis Art-Pop und probiert sich immer wieder in neuen ähnlichen Genres aus. Nothing's About to Happen to Me ist jetzt ihr neues Album und ist so ein bisschen die Abkehr auch von den etwas opulenteren Sachen, die sie zuletzt gemacht hat. Sehr reduziert, minimalistisch, eigentlich schon fast kammermusikalisch an Stücken. Das ist sehr viel weniger Drama.
Boah, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Also erstmal war ich erfreut, weil ich dachte, oh, Indie, wie schön. Mhm. Ja, mit einer kleinen Schippe Folk und Country, aber eben auch Indie-Pop und Indie-Rock. Und dazu mischt man ein bisschen Amerikaner so ein bisschen und so ein bisschen anglo-keltische Balladensachen und südamerikanische Traditionen. Alles so schön in den Topf rein und dann ein bisschen umrühren. Dann hören wir so ein bisschen, also neben der eigentlichen Band hören wir zum Beispiel Banjos und Streicher und Blech- und Holzbläser. Sehr schön. Ich habe gelernt, dass dieses Album wohl das ungewöhnlichste Album ist bis jetzt und sie lässt wohl ja, so ein bisschen die krasse emotionale Intensität der früheren Werke hinter sich und bewegt sich so ein bisschen am Rande des Unwirklichen, habe ich gelernt. Ich dachte so, oh, okay, alles klar, weiß ich nicht, denn Überraschung, ich kannte die Künstlerin vorher nicht. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Musik erstmal auf den ersten Blick eher nüchtern und klar ist, selbst in den verstörenden Momenten dieses Albums. Die Texte spielen fast ausschließlich an einem Ort, nämlich das Zuhause der Erzählerin. So, da spielt das alles. Und das war wohl früher mal so ein ordentlicher Ort und nun ist das alles voller Schimmel und voller Staub, überwuchert und was weiß ich. Es gibt irgendwelche Opossums auf dem Dachboden und weiß der Geier was nicht alles. Und im Laufe des Albums wird von streunenden Katzen und Hunden toter Mädchen erzählt und irgendwelchen Menschenmengen. Und es ist alles ziemlich weird auf jeden Fall. Es geht darum, abwesende Geliebte an ihrer Seite zurückzugewinnen, immer wahnsinnigere Wege zu gehen, nur um schließlich tatsächlich auch den Wahnsinn anheimzufallen und in den Wahnsinn abzugleiten und vom eigenen Tod rum zu fantasieren. Und das funktioniert schon ziemlich gut, muss ich sagen. Sie hat sehr starke Bilder, die musikalisch und lyrisch auf diesem Album platziert werden. Und das gefällt mir natürlich sehr, weil das am Ende natürlich auch alles wieder so hübsch traurig ist. Ne? Das ist ja wieder was für mich. Die Produktion ist intim, die Band spielt quasi vor einem und Mitski singt eben auch im Raum, wo man ist, wenn man eine anständige Anlage oder Kopfhörer hat. Sie hat wirklich, ja, so, was mir gefallen hat, ist diese Lyrik, so leicht angetrunken in einer Bar auf der einen Seite oder den Autos nachsehend wie ein Kind, das darauf wartet, mitgenommen zu werden, nur weg von hier und so. Ja, das hat mir natürlich sehr gefallen. Und es ist alles so herrlich drüber. Das ist so eine zerbrechlich lyrisch bittere Stimmung, die mich sowohl, was die Lyrik als auch was das Musikalische angeht, durchaus begeistert hat. Und das schlägt sich ja auch insgesamt auf dieses Album eben entsprechend nieder. Und ist mit seinen 34 Minuten etwas drüber, wahrlich auch nicht zu lang. Ja, ist schon echt ein tolles Album.
Muss ich auch sagen, es ist mir auch ans Herz gewachsen. Ne? Diesen Spagat, den sie hinkriegt, auf den ersten Hör, nenne ich jetzt mal, also die ersten Sekunden immer von dem Song oder so die ersten Takte, denkt man, ach ja, so netter Pop, ne, es ist dann immer so schön ein bisschen geradlinig und so und dann geht's ab, wie du schon gesagt hast, es geht lyrisch over the top, sie hält sich auch nicht an klassische Songstrukturen und zwischendurch, wie hast du es gerade ausgedrückt, hat sie aber auch so ein paar wilde Momente, wo es total abdriftet und auch die Dramaturgie des ganzen Albums hat mir sehr gefallen in der Hinsicht, da kann ich dir nur zustimmen, absolut. Auch der Einsatz von so Chören zwischendurch fand ich interessant, also wie sie durch diese Nähe, die die Produktion schafft zu ihr und diese aber relative Ferne, fand ich, von den anderen Stimmen, das war auch schon immer so ein bisschen Distanz und Entfremdung. Je nachdem, von was sie erzählt hat, passte das ganz gut. Bis hin zu dem wunderbaren Song, ich glaube, er hieß einfach nur Cat. Nee, White Cat war das, genau. Die, wahrscheinlich die vom Cover, die White Cat, wo man echt denkt, okay, jetzt hat sie, jetzt ist sie durch, jetzt war es das gewesen mit ihr. Wunderbar. Ich mag sowas, ja, das hat auch ein bisschen was von so einem unzuverlässigen Erzähler, weil wir ja immer mit ihr und irgendwie durch sie die Welt erleben. Herrlich, das hat Spaß gemacht. Und weil dieses Album im Jahre 2026 erschienen ist, bewerten wir es auch auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ja, auch dieses Album rennt bei mir.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Das ist tatsächlich auch irgendwo, glaube ich, nicht so weit weg von der Liste der Alben des Jahres. Mal schauen, wie weit mir das noch weiter ins Herz wächst.
Bin gespannt.
Also wir haben... Ich auch. Da bin ich sowieso sehr gespannt wieder, was die Alben des Jahres ergeben. Das war schon sehr schwer. Und wir sind erst im April. Ein gutes Musik.
Ja, erfahrungsgemäß also, in den letzten Jahren lässt das Jahr eher nach. Warum auch immer.
Stimmt. Na gut, wird sich zeigen. Ja. Also, wir haben gehört Nothing's About to Happen to Me von Mitski. Und es gab ein Rennen von Thorsten und ein Rennen von mir.
So.
Damit kommen wir zur Ethik des Schweigens. Wieder so schöne kleine Themen. Ich mag das immer wieder. Wir haben so spezifische Detailthemen. Nein, wunderbar. Ja, das Schweigen, ne? Schwierig. Ich musste bei Schweigen gleich denken an die ja sehr, ich sag mal, binäre Assoziation, die das auslöst. Nämlich einerseits ist Schweigen natürlich kann eine bewusste moralische Entscheidung sein oder auch einfach eine bewusste Entscheidung auch was sehr Angenehmes, was Schützendes. Und auf der anderen Seite kann es natürlich auch sehr problematisch sein, wenn Schweigen sowas ist wie Wegsehen oder das Fehlen von sehr nötigem Aussprechen von Dingen. Das ist. Und da spielt dann das Thema Ethik natürlich eine große Rolle, wann man schweigt und wann nicht.
Richtig. Das ist die Frage. Wann ist Schweigen moralisch richtig? Das ist die Frage. Und wann ist es feige? Das ist eine moralische Frage, die jeder und jede für sich selber beantworten muss. Und zwar nicht nur für sich. Denn Schweigen, Irrtum, viele denken das, ist eben nicht neutral. Genau wie Nichtwählen auch nicht neutral ist, ist Schweigen auch nicht neutral. Das ist ein häufiger Irrtum. Weil Schweigen, glauben viele Leute, sei einfach nichts tun. Das ist aber falsch und nicht nur philosophisch gesehen ist das falsch. Wir sind wieder mal bei unserer lieben Hannah Arendt, da wird das nämlich deutlich, weil nicht handeln kann natürlich genauso folgenreich sein wie handeln. In politischen Kontexten kann Schweigen sogar Mitschuld bedeuten. Ja, also Schweigen ist eine Handlung und damit natürlich auch bewertbar. Das ist ganz klar ein Akt. Eine bewusste Entscheidung. Arendt, ne? Ja, nicht nur für Arendt, für alle.
Ja, nee, aber in den Kontexten, über die sie häufig spricht, ist ja natürlich im politischen Kontext das Schweigen dann auch einfach ein Rückzug aus der Gemeinschaft. Damit nimmt man was von der Vielfalt weg, der Stimmen, die es geben könnte. Und das kann ja eigentlich schwierig positiv werden.
Ja, oder du guckst einfach nur zu, wenn was Schlimmes passiert.
Ja, das ist spätestens ganz, bei Unrecht ist es ganz klar.
Ja, genau. Ne? Also insofern, da kannst du dich mitschuldig machen, definitiv. So. Und deswegen müssen wir ja von Schweigen von unterschiedlichen Dingen reden. Es gibt ja tatsächlich auch das Schweigen, was auch schützen kann. Ne? Also nehmen wir mal, es gibt ja das Schweigen, um jemanden nicht zu verletzen oder aus Diskretion oder Loyalität natürlich auch. Ist ja auch wichtig, total wichtig für das Zwischenmenschliche auch. Ne? Oder als Widerstand gegen den Zwang zum Beispiel, ist auch ganz wichtig in Verhörsituationen. Das heißt immer, sie haben das Recht zu schweigen. Das ist wichtig. Das heißt, hier kann Schweigen sogar moralisch geboten sein. Also Immanuel Kant würde Lügen natürlich strikt ablehnen. Das heißt aber nicht, dass man automatisch immer alles sagen muss. Ja. Schweigen kann nämlich auch Integrität bedeuten. Und dann auf der anderen Seite gibt es natürlich das schuldhafte Schweigen. Bei Unrecht wegsehen. Nicht widersprechen, obwohl man es besser weiß. Ja? Das erinnert nicht nur an Hannah Arendt, Banalität des Bösen, das natürlich auch. Ne, Schweigen wird zur Unterlassung und damit natürlich moralisch problematisch, wenn man zuguckt, wie andere Leute schlimme Sachen machen. Aber das muss man gar nicht bei der Banalität des Bösen bleiben. Da können wir auch überall in der heutigen Zeit bleiben oder auch bei uns selber. Keine Ahnung, im Betrieb oder sonst wo. Wo man auch immer ist, wenn Dinge passieren und man wegguckt. Ist auch eine Art des Schweigens, weggucken. Ja. Menschen damit natürlich auch alleine lässt, ne? Mit dem Problem, was sie haben. Das kann sehr schwierig werden und man kann sich da eine Schuld aufladen. Und wir kennen das auch alles. Also gerade so diese MeToo-Debatte und so hat das doch gezeigt. Wie viele Leute auch einfach weggeguckt haben. Nichts gesagt haben.
Für Jahrzehnte und Jahrhunderte.
Genau, richtig. Und immer noch. Und es kommen ja immer noch Sachen raus auch. Unlängst ja. Ist ja gerade ein aktueller Fall. Möchte ich auch mal gespannt, wie viele Leute da was gewusst haben und weggeguckt haben. Zum Beispiel. Das kann dann sehr schwierig werden. Schweigen ist also nicht nur passiv, sondern ist tatsächlich aktiv. Schweigen ist eine Aussage, ist eine Art des Handelns. Ist ein Akt des Handelns einfach. Man kann aber auch natürlich als Strafe schweigen. Das geht natürlich auch. Ne? Als Dominanzgeste oder als Ausschluss. Du wirst nicht gehört. Ja, also den anderen gegenüber. Ja. Ne? Also hier wird dann Schweigen ethisch wirklich heikel, weil es ja Beziehungen formt und Menschen natürlich auch verletzen kann. Und weil man dann vielleicht statt zu schweigen die Beziehung lieber abbrechen sollte. Weil das bringt natürlich auch nichts. Also es heißt ja nicht, dass man mit jedem reden muss, aber nur ist, also nicht zu sagen, was man denkt, sondern einfach nur, einfach gar nichts mehr sagen und die anderen sozusagen oder den anderen im Unklaren über irgendwas zu lassen, finde ich auch absolut unerträglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die existenzielle Perspektive. Da sind wir natürlich wieder bei meinem Liebling Albert Camus. Weil die Welt schweigt ja auch bei ihm. Das ist dann nochmal was anderes. Die gibt ja auch keine Antworten. Die schweigt ja auch. Das ist ja der Kern des Absurden. Die Frage wird dann existenziell halt. Weil der Mensch fragt und die Welt antwortet nicht. Und was soll man machen? Und wie antwortet man dann auf diese Schweigen der Welt? Und bei Camus ist ganz klar, also man kann sich die Frage stellen mit Auflehnung, mit Resignation oder mit eigener Sinnstiftung. Und das ist bei Camus auf jeden Fall nicht die Resignation, sondern natürlich immer die Auflehnung gegen den Tod, indem wir essen, trinken, atmen, indem wir mit anderen Menschen interagieren und so weiter und so fort. Das ist ja alles eine Auflehnung gegen den Tod, obwohl das ja völliger Quatsch ist, weil wir sterben ja doch. Aber trotzdem machen wir das. Trotzdem machen wir das, ne? Und natürlich mit eigener Sinnstiftung. Dann aber eben, wie gesagt, nicht von außen, also irgendwie Transzendenz oder Ideologie, hatten wir alle schon, sondern ich setze das. Ja, und da gilt dann natürlich wieder die Odo Marquardt-Linie sozusagen. Den meisten Menschen reicht es dann auch tatsächlich, die kleinen Dinge reichen den Menschen meistens. Also die Milch am Überkochen zu hindern oder das wichtige Forschungsgutachten zu Ende zu schreiben oder die wichtige Operation zu Ende zu führen oder sonst irgendwelche Dinge. Weil das menschliche Leben ist zu kurz für die ganz großen Dinge, hat er ja immer gesagt. Das ist auch eine hübsche Idee, tatsächlich. Aber man kann natürlich trotzdem sagen, ja, aber für mich ist es die Musik oder die Kommunikation oder whatever it is. Ne? Die Hundis, was weiß ich. So, gibt es ja immer allen möglichen Kram. Was spannend ist natürlich Schweigen und Wahrheit. Das ist so ein Grenzbereich. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Weil kann Schweigen, kann natürlich auch eine Form der Lüge sein.
Mhm. Ja? Da wird es dann auch ethisch schwierig. Oder andersrum kann es wieder ethisch genau richtig sein.
Richtig.
Zu schweigen, statt die Wahrheit zu
ganz
sagen.
Genau.
Weil, ne?
Ja. Richtig. Genau. Also, ne, wenn ich etwas Relevantes verschweige, kann das möglicherweise gut sein. Mhm. Kann aber auch ganz schlecht sein. Wenn ich einfach nichts sage, dann kann das gut sein, aber auch ganz schlecht. Und das ist dann so eine, da gibt es dann so diese Grautöne und die muss jeder Mensch für sich selber finden und in den jeweiligen Beziehungen anwenden, in denen man sich gerade befindet. Da geht es dann um Ehrlichkeit und um Verantwortung. Wie ehrlich bin ich gegenüber dem Menschen und wie viel Verantwortung habe ich gegenüber dem Menschen? Was zeige ich gegenüber dem Menschen? Das ist ja wichtig auch, ne? Gerade man in der Pflege ist das ganz wichtig. Du kannst nicht immer allen Menschen dort die Wahrheit sagen. Das geht nicht. Ja, du kannst einem Demenzkranken nicht sagen, dass er jetzt gerade mal nicht 14 ist. Das funktioniert nicht. Ein ganz einfaches Beispiel. Du musst da schweigen und das Spiel mitspielen. Weil das andere hat sich rausgestellt, bringt nichts. Und macht die Menschen, regt die Menschen nur auf und macht sie aggressiv. Verständlicherweise, weil für die ist das dann gerade so. Das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass Schweigen und das Spiel mitspielen und ihnen nicht erzählen, also nicht die Wahrheit sagen, total gut ist. Das nennt man validieren. In dem Fall.
Das hat in dem Fall dann ja auch mit Fürsorge zu tun.
Richtig, mit Verantwortung. Ne? Da wiegt die Verantwortung höher als die Ehrlichkeit. Ganz klar.
Das ist interessant. Ja, ein Aspekt, über den ich noch nachgedacht habe, der passt jetzt auch gut zur Verantwortung, ist ganz modern Social Media. Mhm. Wir haben uns lange darüber gefreut, zumindest in den 90ern und teilweise noch in den Nullerjahren, wie demokratisierend das Internet wirken wird oder schon wirkte zu der Zeit, weil ja so viele Leute quasi eine Stimme bekommen, die sie vorher nicht hatten. Was sich auch bestätigt hat, es gibt sehr viel mehr Gruppen, die sehr viel lauter ihre Stimme erheben können, die es vorher absolut nicht konnten, weil das institutionell unterdrückt wurde. Gleichzeitig sagt natürlich auch jeder irgendeinen Scheiß und gewinnt der die meisten Klicks hat, was immer mehr in manchen Bereichen zu Schwierigkeiten führt. An der Stelle auch wieder die Frage nach der Ethik des Schweigens. Wo fängt die Verantwortung an für Dinge, die ich gar nicht behaupten kann, die sich vielleicht gerade anfühlen, als wären sie nur eine Meinung. Aber je mehr Leute sie wiederholen, wenn sie denn falsch ist, umso wahrer wirkt es auf den Nächsten, der sich das anhört. Also da die Verantwortung zu haben, auch zum Beispiel ordentliche Recherche zu betreiben. Nicht nur für die Dinge, sondern ganz, ganz, ganz gezielt gegen die Dinge, die man eigentlich sagen möchte. Ist ein ganz so wichtiger Punkt, glaube ich, da. Und je größer die Plattform, die man hat, da nehme ich uns ja auch nicht aus, umso wichtiger ist es, irgendwie nicht Quatsch zu erzählen, der womöglich sogar gefährlich wird. Weil mittlerweile haben wir einfach so viele Quellen und Orte, an denen wir irgendwelche Informationen bekommen. Und egal, das ist ja auch schon so ein geflügeltes Wort, ne, egal, was du dir bestätigen willst, du wirst was darüber finden im Internet und irgendwelche Leute, die dir das erzählen, egal wie falsch das ist. Und zu lernen, vernünftig gegen die eigene Meinung zu recherchieren und auch einfach mal zu schweigen, wenn man merkt, da kann ich keine eindeutige Aussage zu machen, auch das hat mit Verantwortung zu tun.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann eben mit der Verantwortung nicht zu schweigen.
Oder das, genau. Ja. Ja,
zum Beispiel. Ja. Ja, wann habt ihr zuletzt geschwiegen oder nicht? Was ist denn für euch der Moment zu schweigen oder nicht zu schweigen, würde mich mal interessieren. Wie ist das bei euch? Teilt uns das gerne mit, info@feuilletone.de oder bei Spotify oder bei Apple Podcast oder wie auch immer. Oder bei uns auf der Homepage, geht natürlich auch. Könnt ihr auch einen Kommentar da lassen. Wann ist Schweigen adäquat und wann nicht für euch? Eins steht fest, Schweigen ist nie nichts. Schweigen ist nie leer. Es gibt immer Gründe, warum man schweigt, weil Schweigen eine Art der Handlung ist. Das ist einfach so. Es ist ein Akt der Handlung. Und das gibt Gründe, Ängste, Rücksicht, Gleichgültigkeit, was auch immer. Also die ethische Frage ist ja eigentlich nicht, ob wir schweigen, sondern warum. Oder warum nicht. Das ist ja eigentlich das Entscheidende. Und die Geschichte, die muss zum einen natürlich jeder und jede für sich selbst entscheiden. Klar. Aber eben auch die Gesellschaft muss immer wieder neu verhandeln, wann wir nicht schweigen dürfen. Wo und wann wir nicht schweigen dürfen, wo wir etwas nicht hinnehmen als Gesellschaft, wo wir nicht zugucken dürfen. Auch das ist ja wichtig. Nicht? Und mit diesen Worten würde ich sagen, Bier?
Bier.
Bier. So, ich sehe schon wieder, da ist Hefe drin. Das heißt, das wird schon wieder so ein Akt hier. Also, ich erzähle erstmal, worum es geht. Wir haben es zu tun mit dem Odenwälder Landbier. Es handelt sich um ein Bio-Landbier von der Privatbrauerei Schmucker. Es gibt rund 20 Biergeschichten, die da so brauen bei dieser Privatbrauerei. Das Ganze kommt aus dem Mossautal und das ist ja mit der ländlichen Umgebung, wo man da eben so ist, sehr verwurzelt. Die Braustätte befindet sich immer noch da, wo sie 1780 gegründet wurde. Ja, und von dort erstreckt sich dann auch das Vertriebsgebiet bis ins Rhein-Main-Neckar-Dreieck, so zwischen Darmstadt, Heidelberg und Aschaffenburg. Ne? Also alles so ein bisschen südlich von Frankfurt, gell? So. Die Belegschaft umfasst ca. 80 MitarbeiterInnen, also nicht so groß, ist ein bisschen größer als Dithmarscher, so, aber so ungefähr die Größe. Für dieses Landbier wird Gerste aus biologischem Anbau verwandt. Das ist doch schon mal schön. Wir haben es mit Landbier zu tun. Wie viel Grad Plato dieses Bier hat, weiß ich leider nicht. Ich weiß aber, dass es 5 Alkoholvolumenprozente gibt. Ich weiß auch nicht, wie viel Hopfenbittere es gibt. Aber ich weiß, dass das Ganze aus Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe besteht. So. Öffnen wir die ganze Geschichte mal hier. Ja, das Bier ist durchaus trüb. Mhm. Dann, ich würde sagen, das ist so trüber, kupferfarbener Bernstein. Bisschen Banane riecht man aber.
Ja. Durchaus.
Aber auch was Brotiges. Malzig, süß.
Ja, malzig, das stimmt. Also mild, ne? Aber es ist schön auch so gebacken. Ja. Malzig,
Oh ja.
Schön. Und so ein ganz bisschen, da ist so eine Frische drin, aber mehr so wie von Kräutern.
Finde ich auch, so ein bisschen Waldhonigmäßig.
Ja, ja.
Der ja auch immer so was Kräuteriges hat, ne? Mhm. Ja, die Frische ist nicht Zitrus, ne? Also Zitrus, aber eher so dunkle Zitrusfrüchte, wenn das irgendwie Sinn macht. Also nicht diese Zitronen-Dingsbums, sondern eher so mandarinig, oder na, nicht mandarinig, aber so orangig, ne?
Ja.
Ja, ich fürchte, wir müssen das Ganze mal probieren, ne?
So ist das.
Ja, dann Prost!
Prost. Mhm. Also das ist sehr zurückhaltend.
Ja. Also eine leichte Hopfenbittere habe ich.
Mhm, genau, ja. Aber nur leicht, ne? Und auch die Süße ist ganz leicht.
Ja, es hat viel weniger Körper, als ich dachte, für so ein süddeutsches Bier.
Mhm.
Mhm. Die Hefe ist durchaus dominant, also was heißt dominant, aber sie ist da. Dieses brotige, herbe, nicht herbe, diese Hopfenbittere, die spielt da so ein bisschen rein. Ansonsten ist das Bier sehr zurückhaltend, ne?
Ja.
Nachhall auch nicht so. Also das ist, ja, das ist so ein Bier für einen leichten Salat oder irgendwie sowas, finde ich.
Stimmt, ja. Das wird gut passen.
Ja.
Ja, ist interessant. Es ist ganz kurz im Abgang sehr zurückhaltend, ja. Aber auch schön weich und süffig.
Ja, stimmt.
Irgendwie auch die Kohlensäure, gut, ich hatte es jetzt schon ein bisschen hier stehen, aber finde ich sehr angenehm.
Ja.
Und fein. Habe ich alles nicht erwartet.
Ja, stimmt.
Wenn ich Odenwälder Landbier höre, so vom Namen her, dann denke ich mir, das wäre jetzt kantig. Aber nö, ist einfach angenehm. Ganz unaufgeregt, aber angenehm.
Total. Angenehm, ja. Das trifft es wirklich. Angenehm.
Ja. So richtig so ein Feierabendbier, ne? Dass man irgendwie, kannst immer trinken, passt ja, zu allem, aber stimmt. Ist irgendwie, stört nicht, aber ist nett und erfrischend. Und richtig gut gemacht, das merkt man schon. Das
ja.
Ist ja sehr gut, also so ausgewogen irgendwie, ne? Zwischen der Süße und der Bittere. Und richtig gut.
Ja, finde ich auch. Das ist schon okay. Auf jeden Fall. Ja, was machen wir damit?
Puh, ja, schwierig, ne? Man will ja nicht immer nur dem Spektakel die Punkte geben. Aber ich kann nicht immer jedem Bier, das ich irgendwie mag, 5 Punkte geben. Deswegen gebe ich ihm jetzt mal 4. Hm? Aber es sind sehr gute 4. Also ich finde es echt lecker, muss ich sagen. Hm? Ja, ist nett. Doch. Hm. Gut gemacht.
Ja, also ich bin auch bei 4 Punkten, definitiv. Damit bin ich d'accord. Und deswegen sage ich, oder wir vielmehr, wir haben verkostet das Odenwälder Landbier von der Privatbrauerei Schmucker. Und es gab 4 Punkte von Jenny und 4 Punkte von mir. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal, nee, haben wir nicht. Weil das nächste Mal sind wir bei der Jazz Ahead. Und da gibt es bestimmt auch irgendwo Bier, das nehmen wir auch bestimmt irgendwo auf, 100%ig, da bin ich mir relativ sicher. Es gibt Interviews, wir werden in Bremen weilen, wir werden viele Menschen treffen. Lasst euch einfach überraschen, es wird auf jeden Fall schön.
Sehr gut. Also, Bremen, seid gefasst, ab in eure Bunkerkeller, weil für die Töne kommen.
Genau, so ist das.
Nein, kommt raus, bringt euer Bier mit.
Ja.
Eure Musik, ja.
Euren Kaffee, was auch immer alles, seid lieb.
Kaffee, Rollos.
Ja, Rollos und all die ganzen schönen Sachen, die Bremen so zu bieten hat. Sorgt für schönes Wetter. Ihr habt ja jetzt das Nordderby gewonnen. Wir haben das Nordderby gewonnen. Ich bin ja Mitglied. Also die Mannschaft hat es gewonnen, aber da ich ja Mitglied bin, Werder hat gewonnen, also haben wir gewonnen. Das ist natürlich für mich schön und das wiederum ist für uns schön, weil ich glaube, so hat Bremen auf jeden Fall erstmal gute Laune und das soll uns da Schaden nicht sein. Ja, also seid gespannt, was da alles auf euch zukommen wird. Ihr könnt, damit das vielleicht noch alles viel besser wird, mal schön kommentieren, was wir so zu unserem philosophischen Thema gesagt haben. Mich würde wirklich interessieren, wann ihr zuletzt geschwiegen habt und warum. Ihr müsst ja jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wo ist es angebracht zu schweigen und wo lieber nicht? Das würde mich wirklich mal interessieren. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.